Kapitel 67. Was für ein makelloser Tag, dachte Rufus. Makellos, weil jene Linie am Horizont so perfekt zwischen Himmel und Ostsee gezogen war. Blau auf Blau. Verschiedene Töne, die sich optisch voneinander abzeichneten und doch zusammengehörten. Ein Übergang zwischen hier und dort, zwischen oben und unten, zwischen dem, was man sehen konnte und was das Auge nicht mehr erreichte. Etwas Unergründliches hatte das an sich, fand Rufus. Stets fragte er sich, was wohl gerade hinter dem Horizont sei, hinter dem, was er sehen konnte. Die eine Antwort darauf gab es nicht, denn der Horizont war eine verschiebbare Linie. Variabel, je nachdem, wo man sich befand. Es war unmöglich, dahinter zu schauen. Nicht vom Standpunkt des Betrachters aus, nur wenn man seinen Standpunkt veränderte. Rufus kratzte sich den Bart, nahm sein Cap zwischen die Hände und juckte sich mit den Fingern an den Schläfen. Er blinzelte in die Mittagssonne und lachte kurz in sich hinein. Manchmal war er nahezu überrascht, was für philosophische Gedanken ihn auf seinem Kutter allein auf See packten. Er war früh am Morgen losgefahren, raus auf die Ostsee und war mit einem guten Fang wieder heimgekehrt, den er nun auf dem Markt in Visby verkaufen würde. Ihm gefiel seine Arbeit, das Ruhige, das Langsame, das Mit-sich-Sein, das Dahinplätschernde. Nie hatte er sich gefragt, ob dahinter, also hinter seinem Horizont, noch mehr für ihn lag. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, zufrieden mit dem, was ist und was war. Er war eins mit sich, etwas, das nur ganz wenige Menschen fanden. Er stand auf den Holzbalken seines Bootes und steuerte den Hafen von Visby an. Der Motor knatterte. Salz und Wind flogen ihm um die Nase. Möwen folgten seinem Weg und hofften, ihm seinen Fisch stibitzen zu können. Er legte an, vertaute seinen Kutter, winkte seinen Kollegen zu und begann mit dem Abladen seines Fangs. Rufus schleppte einen schwarzen Gummieimer nach dem anderen von Bord und verscheuchte all die Möwen, die um seinen Kopf flogen und so gar keinen Respekt vor ihm zu haben schienen. Als alles auf seinem Pickup verladen war, wechselte er seine Kleidung, schwang sich hinters Steuer und fuhr in die Altstadt. Kopfsteinpflaster rumpelte unter seinen Rädern und dieses Rumpeln erinnerte ihn zum ersten Mal wieder an die Explosion vor einigen Tagen. Irgendetwas hatte Fridolin zerstört. Unmengen an rotem, kochendem Wasser in die Küche gespült und seinen Vater und seinen Sohn in eine Art Trance versetzt. Er fragte sich, was Kalle, Pimpf und die Mädchen getan hatten, ob sie vielleicht mit chemischen Substanzen hantiert hatten oder wie um Himmels Willen etwas derartiges hatte geschehen können. Eine kleine Träne wollte sich ihren Weg aus seinem rechten Auge bahnen, doch er blinzelte sie weg. Es gab keinen Grund für Trauer, denn seine Familie lebte, sie atmete und solange sie das tat, bestand Grund zur Hoffnung. Er war nicht der Typ, der sich Sorgen machte. Er hantierte mit Tatsachen. Und Tatsache war, dass die Ärztin bestätigt hatte, dass Arthur und Kalle körperlich vollkommen gesund waren. Daran wollte er sich halten, wie lang auch immer ihr Schlaf dauerte. Plötzlich riss ihn etwas aus seinen Gedanken, etwas Vertrautes. »Lila, hallo! Schatz, pass doch auf!« rief er durch das offene Fenster seines Wagens und bremste. Zufällig waren ihm seine Frau und Adolphus sprichwörtlich vors Auto gelaufen, scheinbar tief versunken in ihr Gespräch. Es dauerte einen Moment, bis sie erkannten, wer da nach ihnen gerufen hatte. Schnell sprangen sie beiseite und ließen Rufus am Straßenrand parken. »Wie geht's euch?« »Den Umständen entsprechend«, entgegnete Lila und gab ihrem Mann einen Kuss. »Wir versuchen, uns abzulenken.« »Habe ich auch gemacht.« Rufus streichelte Lila über den Arm, mit dem sie sich an sein Auto lehnte. Die Fische haben heute Morgen gut gebissen. Und die See eröffnet mir immer wieder neue Perspektiven. Bei diesen Worten zuckte Adolphus merklich zusammen. Schon wieder stupste sie jemand auf etwas Wesentliches, der völlig ohne Magie auskam. So wie Helmi ihnen naiv die absolut richtige Frage gestellt hatte. So war es nun Rufus, der sie daran erinnerte, wie man zu antworten fand, und zwar, indem man seinen Blickwinkel veränderte. Adolphus schaute zu Lila und wusste sofort, dass sie dasselbe dachte. Vielleicht mussten sie in die Tiefsee, um ihre Antwort zu finden. Eine andere Sichtweise gewinnen, die ihnen hoffentlich aufzeigte, wie sie den Riss reparieren konnten. Womöglich war er gar dort unten entstanden. Letzterer Gedanke streifte Adolphus nur flüchtig. Dann holte ihn Rufus zurück. »Hallo? Habe ich euch zwei gleichzeitig gelangweilt mit meiner kleinen Philosophie vom Fischfang?« »Entschuldigung«, sagte Adolphus. »Ich glaube, ich bin einfach gefangen in den jüngsten Ereignissen. Nimm es mir bitte nicht übel.« »Ach was, wieso sollte ich? Aber etwas völlig anderes.« Und dabei wühlte Rufus auf dem zugemüllten Beifahrersitz herum. »Ich habe beim Aufräumen eine Zeichnung unter Fridolin gefunden. Sie zeigt einen Wal. Ich dachte, du hättest sie vielleicht gern wieder, Lila. Sie ist etwas ramponiert, aber ich weiß ja, wie sehr du deine Zeichnungen liebst und sie hortest.« »Oh, das ist lieb von dir«, entgegnete Lila aufrichtig überrascht. »Aber das ist nicht meine.« »Dann hat sie vielleicht Wilma verloren?«, bemerkte Rufus. »Ich wüsste niemanden sonst, der so gut malt wie ihr zwei.« »Ich gebe sie ihr gern, wenn ich sie das nächste Mal sehe«, sagte Lila. »Ich möchte eh mit ihr sprechen.« »Okay, mach das«, kam es von Rufus, der seinen Motor wieder anschmiss und weiterfahren wollte. »Ich muss los, sonst macht der Markt zu, bevor ich auch nur eine Makrele verkauft habe. Ich sehe euch dann später.« Damit verließ er die Parklücke, während ihm Lila und Adolphus hinterherwinkten. Sie wussten nun, was sie zu tun hatten. Sie mussten in die Tiefsee. Nur wie? Da sie doch vor ihren Augen zerborsten war.